ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin Kirsten Dietrich, herzlich willkommen. Autismus ist ein wichtiges Thema heute im Gespräch auf Radio 3. Autismus, eine neuronale Entwicklungsstörung, die in einem ganz weiten Spektrum auftritt. Reize werden schnell überwältigend, sozialer Austausch anstrengend und verwirrend. Als ob man vom anderen Stern käme, sagen Betroffene manchmal.
Ich tue mich auch schwer, wenn Autismus nur mit schwierigen Situationen, nur mit Leiden in Verbindung gebracht wird. Also dieser Begriff so, du leidest unter Autismus. Und ich so, nee, ich bin Autistin. Es gibt viele Situationen, die wirklich schwierig sind, klar. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll froh, dass ich so bin, wie ich bin, weil es ist Teil meiner Persönlichkeit. Und ich war immer so, ich bin damit geboren und ich will auch gar nicht anders sein.
Daniela Schreiter ist das. Sie zeichnet Comics, ganz fröhliche, bunte, herzerwärmende Comics. Und sie zeichnet Comics, bei denen es nicht nur auf die Pointe ankommt, denn oft geht es darin um Autismus. Um ein Thema, das Daniela Schreiter wichtig ist, weil sie selber Autistin ist. Was das für ihr Leben bedeutet, auch darüber wollte ich mich gerne mit ihr unterhalten. Aber auch übers Zeichnen, über Comics und über Füchse. Denn Daniela Schreiter ist online als Fuchskind unterwegs. Und wie sie zu dem Namen gekommen ist, das war die erste Frage.
Es hat immer einen ganz simplen Grund. Ich liebe Füchse. Füchse sind toll, sind auch allgegenwärtig in Berlin. Ich habe schon so oft Füchse hier gesehen. Wunderbare Tiere und Füchse gelten ja auch als sehr neugierig, genauso wie Kinder. Und da habe ich gedacht, ich fusioniere diese beiden Begriffe so zusammen und dann ist das so gekommen. Aber ich bin selbst auch sehr neugierig. Ich mache auch gerne Wissenschaftscomics und so kam es.
Das heißt, Sie halten aber auch im echten Leben hier in der Stadt die Augen nach Füchsen auf?
Immer, immer. Und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich einen sehe. Also ich freue mich allgemein über die Tierwelt in Berlin. Es gibt auch ganz viele Krähen und auch Ratten.
Sie mögen Ratten auch?
Ja, ich hatte früher tatsächlich auch Farbratten als Haustiere.
Sind das nette Haustiere?
Oh, die sind toll. Also die Ratten gelten ja so als der Hund des kleinen Mannes. Und die sind doch wirklich so intelligent und so süß.
In Ihren Comics, da ist Ihr alter Ego oft im Gespräch mit dem Fuchs. Es wird auch ganz oft von einem Fuchs begleitet. Oder der Fuchs greift sogar manchmal in Situationen ein, wo die Figur selber vielleicht auch nicht so gut auf sich Acht gibt. Was ist die Funktion von diesem Fuchs? Was ist seine Rolle in ihren Comics?
Der Fuchs ist einerseits mein bester Freund, also tatsächlich auch real mein bester Freund, aber nicht nur, er ist auch zum Teil eine von mir erdachte Figur als Gesprächspartner, also jemand, mit dem ich interagieren kann, der mit mir auf Situationen reagiert oder mir auch Ratschläge gibt oder auch mich manchmal so einen Realitätscheck unterzieht. Er ist Begleiter und hilft mir auch in bestimmten Situationen und ein Sidekick, kann man sagen.
Superheldin und Sidekick. Daniela Schreiter, Fuchskind, ist Comiczeichnerin. Das ist ihre Haupttätigkeit. Sie ist noch viel mehr. Begeisterte Rollenspielerin, Fan von allem, was irgendwie nerdig ist, Fantasy oder Science Fiction. Und Daniela Schreiter ist Autistin. Und wenn Sie jetzt vielleicht sagen, wie autistisch, das war doch bis jetzt ein ganz normales Gespräch, klingen Autisten nicht eigentlich wie emotionslose Roboter, dann haben Sie vielleicht bisher einfach die falschen Bilder über Autistinnen und autistisches Leben gesehen. Und damit es bessere gibt, auch dafür zeichnet Daniela Schreiter ihre Comics. Am bekanntesten ist die autobiografische Serie Schattenspringer. Eine ihrer Figuren ist eine Superheldin, Autistic Hero Girl. Was sind ihre Superkräfte?
Also die Superkräfte bestehen eigentlich darin, den Alltag zu meistern in einer Welt, die nicht für AutistInnen gemacht worden ist. Und das ist ein Thema, das betrifft eigentlich so ziemlich alle Menschen mit Behinderungen. Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo Inklusion noch nicht richtig gelebt wird, noch nicht richtig umgesetzt wird. Das betrifft sichtbare wie unsichtbare Behinderungen. Ich habe es aus meiner Sicht erzählt mit Autismus, was eine unsichtbare Behinderung ist. Und ja, die Superheldenkraft ist nicht zu verzweifeln, trotzdem seinen Platz irgendwie zu finden im sozialen Leben, im Gesellschaftsleben, im Arbeitsleben. Da muss man wirklich ein Superheld, eine Superheldin sein. Und ja, ich struggle auch immer noch damit. Also man kann nicht jeden Tag eine Superheldin sein. Es gibt auch oft Momente, wo ich dann einfach nur mich zu Hause verkrieche, weil die Welt einfach zu viel ist. Aber in den Momenten, wo ich es schaffe, also zum Beispiel auch hier heute beim RBB zu Gast zu sein, in einer fremden Umgebung einen neuen Weg zu gehen, weil ich kannte den Weg vorher nicht. Ich bin vorher noch nicht gefahren, in einer neuen Umgebung, in einer neuen Situation zu sein. Das ist hier gerade eine Superheldentat.
Darf ich fragen, wie sehr Sie sich darauf vorbereitet haben? Also wie viel Zeit, wie viel Vorbereitungen so ein Studiobesuch und so ein Gespräch geht?
Also die erste Vorbereitung war tatsächlich erstmal den Weg raussuchen mit Google Maps, mit der BVG-App. Wie komme ich hin? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Was nehme ich mit? Welche Kleidung ziehe ich an? Sensorische Kleidung, die nicht zu krass mich reizt. Also ich habe jetzt auch sehr angenehme Wohlfühlklamotten an. Ich hatte vorher kurz überlegt, mache ich mich fein, weil das ist ein offizieller Besuch quasi.
Aber es ist auch Radio und also, da sind ja nur unsere Stimmen wichtig.
Genau, und da dachte ich mir auch, nee, da kann ich auch meine normalen Klamotten anziehen und habe das dann auch gemacht. Und dann für das Gespräch selbst, das ist etwas, das mache ich auch öfters ganz gerne zu Hause, um zu entspannen. Das ist auch ein bisschen wie Stimming. Ich bin so Monologe durchgegangen. Also ich habe quasi mit mir selbst gesprochen und bin bestimmte Themen durchgegangen, um mich ein bisschen zu beruhigen und mich sicherer zu fühlen. Genau, und ansonsten für den Rest des Tages habe ich mir Freizeit eingeplant, damit ich, wenn ich dann nach Hause komme, je nachdem wie überreizt ich bin, mich dann auf jeden Fall ausruhen kann in einer dunklen Umgebung und wieder runterkommen kann und vielleicht dann noch ein bisschen Videospiele spielen.
Superhelden haben Superhelden-Ausrüstung. Was hat Autistic Hero Girl für Ausrüstung, um den Alltag zu überstehen?
Ich gehe immer mit Rucksack raus. Also ich habe zwar im Prinzip so eine kleine Ausgehtasche, aber die nutze ich so gut wie nie. Ich habe immer einen Rucksack dabei und da sind alle Sachen drin, die ich brauche. Da sind halt zum Beispiel immer ein Regenschirm dabei, es sind Taschentücher dabei, Oropax. Ich habe immer Musik dabei. Also heutzutage ist das in der Regel immer mein Handy und dann habe ich meine Playlists drauf. Früher war das immer ein MP3-Player, den ich dabei hatte. Manchmal habe ich noch, das kommt ein bisschen auf die Situation an, manchmal noch ein kleines Kuscheltier, das ich drücken kann und das mich beruhigt, was zu trinken, was zu essen. Ja, damit ich halt immer vorbereitet bin auf gewisse Situationen, ein Buch zum Lesen. Sonnenbrille. Sonnenbrille, ganz wichtig, gerade jetzt die Sonne intensiv, also visuelle Reize sind für mich auch sehr stark und gerade die Sonne ist halt manchmal wirklich so ein Endgegner. Also ich sehe dann einfach sehr schnell nichts mehr, weil es einfach viel zu hell ist. Das kann auch im Winter passieren, ne? Aber gerade jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt. Ich habe meistens tatsächlich zwei Sonnenbrillen, falls ich eine mal irgendwie verliere, damit ich immer versorgt bin.
Es gibt ja auch einen total tollen Comic, wo Autistic Hero Girl dann eben auf den Endgegner die Sonne trifft und dann irgendwie da vor sich hinschmilzt und dann doch leider, in dem Fall, wenn ich mich richtig erinnere, dann doch nicht gewinnen kann, weil die Sonne stärker ist. Was für Abenteuer erlebt Autistic Hero Girl? Mögen Sie mal eins erzählen, wo Sie besonders viel Freude dran hatten, das zu zeichnen?
Ja, zu dem Comic habe ich auch sehr viel Feedback bekommen, und zwar Kleidung kaufen. Speziell Hosen. Es gibt so ein bisschen den Witz, dass wenn AutistInnen Klamotten einkaufen gehen, dass sie dann sich eine Sache aussuchen, also zum Beispiel ein Shirt oder eine Hose, und davon dann gleich 5 Stück kaufen. Und das stimmt, ich mache das auch. Ganz einfach erstmal in einen Laden gehen, der sehr reizüberflutend ist. Entweder es läuft Musik im Hintergrund oder es kommen Durchsagen. Es sind sehr viele Menschen vor Ort, die ebenfalls shoppen gehen. Stimmgewirr, Kassen klingeln, dann geht auf einmal die Diebstahlanlage los, weil irgendwas piept. Es ist schon sehr, sehr viel. Also allein die Reize vom Ort an sich. Und dann muss man auch noch etwas suchen, was einem passt und was angenehm auf der Haut ist. Also erstmal überhaupt Kleidungsstücke finden, die mir gefallen, ist super schwer. Ich denke immer, ich habe nicht so einen außergewöhnlichen Geschmack, aber es ist trotzdem super schwer, was zu finden. Und dann halt muss es angenehm auf der Haut sein und dann muss ich das halt meistens anprobieren. Und dann in die Umkleidekabine gehen, die meistens ein ganz ekliges Licht hat. Sind schlimm, also wirklich. Und dann ausziehen. Das Ausziehen der Kleidung selbst ist auch nochmal ein sensorischer Reiz. Die neue Kleidung anziehen. Im Spiegel gucken, passt das nicht, und das ist halt angenehm auf der Haut. Wieder alles umgekehrt, sich wieder anziehen, rausgehen, und im Zweifel muss man das halt mehrere Male machen, bis man etwas gefunden hat. Und dann ist man durch, dann ist man so fertig. Und wenn man dann tatsächlich was gefunden hat, ist ja auch nicht immer der Fall, dann kauft man das gleich mehrmals, weil das macht man jetzt die nächste Zeit hoffentlich nicht mehr so schnell.
Wie wichtig ist das, über diese und andere Alltagsprobleme letztlich mit positiven Bildern zu schreiben, mit Bildern, die vielleicht ein kleines Augenzwinkern dabei haben, die sagen, ja, so ist mein Leben, aber es ist nicht tragisch, es ist halt einfach mein Leben.
Ich finde, mit Humor kann man ganz viele Dinge gut transportieren, und ich tue mich auch immer schwer, wenn Autismus nur mit schwierigen Situationen, nur mit Leiden in Verbindung gebracht wird. Also dieser Begriff so, du leidest unter Autismus. Und ich so, nee, ich bin Autistin. Es gibt viele Situationen, die wirklich schwierig sind, klar. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll froh, dass ich so bin, wie ich bin, weil es ist Teil meiner Persönlichkeit. Und ich war immer so, ich bin damit geboren und ich will auch gar nicht anders sein. Aber wie zum Beispiel die Situation, die ich jetzt gerade erklärt habe mit dem Kleidungskauf, da könnte man ja auch sehr viel machen, um das angenehmer zu gestalten von außen. Da würde ja nicht nur ich von profitieren, sondern auch viele andere Menschen. Weil immer wenn ich erzähle, so das finde ich unangenehm oder da war es so voll oder ach man, das wäre natürlich total schön, wenn ich diesen Termin online machen könnte, statt persönlich jetzt ins Amt gehen zu müssen, weil das halt für mich einfach ein unglaublicher Energieaufwand ist. Dann sagen viele, oh ja, das hätte ich ja auch voll gern. Und ich so, ja, wir wären ja viele. Bei den anderen ist es halt meistens nur, dass es für sie halt nervig ist. Für mich ist es halt meistens so, das knockt mich halt im Zweifel gleich mehrere Tage aus, weil ich dann einfach im Overload bin, also in einer kompletten Reizüberflutung. Zurück zum Thema. Ich finde Humor halt immer eine schöne Variante und das machen auch viele andere Menschen mit Behinderung, wenn sie informieren über ihre Art der Behinderung mit lustigen Memes, ja inzwischen auch mit TikTok-Videos und Instagram, das mehr einen humoristischen Touch zu geben, um mehr Leute zu erreichen und auch gleichzeitig zu sagen, ja, ich hab das, ich bin behindert, aber ich habe trotzdem ein schönes Leben. Und das ist halt das Wichtige. Wir haben trotzdem ein Leben, das lebenswert ist und was voll Spaß macht. Und ich bin froh, hier zu sein. Und es ist einfach schön.
Wir haben gerade über die positiven Bilder gesprochen. Reden wir vielleicht noch mal ganz kurz über das Gegenbild, über den Film, der so viele Bilder über Autismus geliefert hat. Das ist Rain Man, Film von 1988. Dustin Hoffman spielt darin den autistischen Raymond, der den ganzen Film über keine Miene verzieht, der eine mathematische und gedächtnistechnische Superbegabung hat und der nervt und vielleicht auch ein bisschen bezaubert mit seiner Ehrlichkeit. Warum ist dieser Film unter Autisten und Autistinnen eigentlich der Inbegriff all dessen, was bei der Wahrnehmung von Autismus falsch läuft?
Ja, wir haben bei Autismus das ganz große Problem, dass Medien ein komplett verzerrtes, falsches Bild transportieren, das wirklich über Jahrzehnte. Und Rain Man ist so die Galionsfigur dieser Fehlinformation und prägt Leute bis heute immer noch. Also wenn ich mit Leuten, die mit Autismus jetzt noch nicht so viel zu tun haben, über das Thema rede, passiert es immer noch oft, dass der Film angesprochen wird, weil bekannte Schauspieler...
Auch ein richtiger Kassenerfolg.
Ja, genau. Und gilt heute immer noch als Klassiker. Und wenn man sich halt mit dem Thema nicht anders beschäftigt und wenn man dann diesen Film nimmt, der Autismus in keinster Weise irgendwie realistisch darstellt, dann hat man ein Problem. Und diese Vorurteile wieder abzubauen, ist sehr, sehr schwierig, weil Menschen denken in Schubladen. Das hat ja auch zum Teil einen Sinn. Aber gerade bei Behinderungen wie Autismus führt das ganz schnell zu einer Ausgrenzung, zu einer Diffamierung. Dieses Emotionslose, was rübergebracht wird in diesem Film, das ist ein ganz, ganz großes Vorurteil, dass AutistInnen keine Emotionen spüren können, dass sie die nicht selbst äußern können. Und das tut mir immer wieder weh, wenn ich sowas dann mitbekomme und höre. Abgesehen davon, dass der Film selbst ja auf einen Menschen beruhte, selbst gar keinen Autismus hatte, sondern ein Savant war, deswegen diese überkrasse Begabung von Raymond. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn man über Autismus redet, hat man meistens zwei Kategorien. Entweder man ist super stark behindert und so, wow, du kannst ja sitzen und sprechen, das ist ja toll. Oder, oh wow, kannst du diese beiden Zahlen im Kopf multiplizieren oder
bist du super. Das ist die 27. Stelle von Pi.
Ja, genau sowas. Oder kannst du irgendwie ganz krass Computer programmieren oder so. Meistens sind es tatsächlich dann solche technischen Sachen, wo dann gefragt wird. Also irgendwie so, oh cool, mach doch mal einen Zirkustrick. So, und dann, wenn man sagt, nee, das kann ich nicht, ich bin weder das eine noch das andere und auf einmal fällt man aus den Schubladen raus und dann wird man angeguckt wie ein Auto und dann so, ja, bist du denn wirklich Autistin? Du kommst mir gar nicht autistisch vor. Und dann muss man dagegen wieder ankämpfen. Das ist so eine Never-Ending-Story und ich hoffe dann immer so ein bisschen, dass meine Comics dann helfen können, zu sagen, nee, wir müssen Autismus da neutraler sehen und nicht in diesen krassen Schubladen, wo keine von beiden stimmt. Natürlich gibt es auch Autistinnen, die nonverbal sind, die auch eventuell eine geistige Behinderung haben. Das gibt es alles. Und es gibt auch Autistinnen, die tatsächlich so krasse Spezialinteressen haben, nicht unbedingt Savants sind, aber große Spezialinteressen haben, wo sie einfach sehr gut in dem Thema auskennen und das sehr gut können. Und das ist doch super. Aber ne, es gibt auch so viel dazwischen.
Über das Dazwischen reden wir gleich weiter. Wir hören jetzt erstmal Musik. Wir bitten die Gäste im Gespräch ja immer, Musik auszusuchen. Und Daniela Schreiter hat ein ganz interessantes Konzept dafür gefunden. Sie hat nämlich nur Musik von Faruk Bulsara ausgewählt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, Faruk, wer? Den kennen Sie wahrscheinlich eher unter seinem Künstlernamen. Und der ist Freddie Mercury. Mehr als zwei Jahrzehnte hat er mit Queen, wie ich finde, ganz wunderbare Musik gemacht. Warum Queen?
Queen war so ein sehr, sehr großes Spezialinteresse von mir als Kind und ist es auch bis heute geblieben. Und ich liebe die Musik abgöttisch. Also es ist immer wieder eine Musik, die mich auch sehr runterbringt. Also wenn ich gerade sehr viel Stress habe oder auch überreizt bin, Queen-Musik bringt mich immer sofort wieder an einen guten Punkt zurück und hat mich ja seit meiner Kindheit immer wieder begleitet bis heute. Ich habe auch auf dem Weg hierher wieder Queen-Musik gehört. Ja, und es ist einfach meine Lieblingsband.
Wie ging es durch die Jahrzehnte von Queen? Wir fangen an in den 70ern mit You and I. Radio 3, das Gespräch. Queen waren das mit You and I, ausgesucht von dem Gast heute, der Comiczeichnerin Daniela Schreiter, alias Fuchskind. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen besser kennenlernen und ein bisschen über Ihre Biografie reden. Sie sind geboren 1982, sind also jetzt 42 Jahre alt. Ich muss gestehen, ich kann einem Witz über den Science-Fiction-Roman Per Anhalter durch die Galaxis nicht widerstehen. Sind Sie die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? Das ist in dem Buch nämlich eben laut Supercomputer die Zahl 42.
Ja, aber selbstverständlich. Erst ab August tatsächlich. Im August werde ich 42, aber das werde ich dann feiern. Und mein bester Freund ist dieses Jahr schon 42 geworden. Natürlich habe ich ihm ein Handtuch geschenkt.
Das ist die unabdingbare Ausrüstung für den Weltraumreisenden in diesem Roman. Der Bezug aber zu Science-Fiction-Romanen ist auch wirklich jetzt nicht ganz willkürlich, sondern das ist was ganz Zentrales für Sie. Auch die Beschreibung, die taucht immer wieder auf in Ihrem autobiografischen Comic Schattenspringer. Die Beschreibung, dass Sie das Gefühl haben, eigentlich ein Alien von einem anderen Planeten zu sein, der irgendwie auf dieser Erde gestrandet ist und jetzt mit dem Leben zurechtkommen muss.
Ja, genau. Also ich habe die Diagnose ja als Asperger-Syndrom bekommen. Den Begriff benutzt man heute nicht mehr, aber früher wurde er auch als Wong-Planet-Syndrom benutzt. Und dieser Begriff Wrong Planet, das passt einfach ganz gut. Man kommt in eine Welt hinein, die man völlig anders wahrnimmt als andere Menschen und auch sozial einfach ganz viele Cues nicht mitbekommt und man fühlt sich einfach anders. Man fühlt sich so abgesondert von den anderen und denkt so, warum bin ich denn so? Warum sind die anderen denn komplett anders und warum können sie das auch nicht nachvollziehen? Das war gerade als Kind sehr schwierig, wenn man versucht, so seinen Platz zu finden in der Welt und Dinge zu bezeichnen und dann hat man auf einmal keine Bezeichnung für seine eigene Wahrnehmung, weil das von den anderen nicht gezeigt wird, nicht vorgelebt wird. Das verstärkt nochmal dieses Anderssein nochmal sehr, sehr stark und auch natürlich im Umgang mit anderen Menschen oder als Kind halt vor allem auch mit anderen Kindern. Da wird einem auch direkt ins Gesicht gesagt, du bist anders. Und das nimmt man dann natürlich mit, das nimmt man bis ins Erwachsenenalter mit. Und dieses Gefühl kann ich auch bis heute nicht abstreifen, es ist immer da. Aber heute weiß ich, hey, es gibt noch ganz viele andere Menschen von einem anderen Planeten und wir finden uns auch und helfen einander.
In Schattenspringer, das finde ich schön, dann haben diese Menschen, also gerade wenn eben sie, das Wesen vom anderen Planeten, so ganz bei sich ist oder andere trifft, dann haben die so kleine Fühler, die so eine Mischung aus Antenne oder Schmetterlingsfühler sind, so einfach Striche mit so einer kleinen Kugel obendrauf.
Ja, genau. Ich hatte auch gedacht, so diese kleinen Fühler auf dem Kopf sind so ein bisschen quasi so die erweiterte Wahrnehmung, so dass ich halt andere Dinge wahrnehme als neurotypische Menschen. Es ist halt bloß so ein kleines Detail und ansonsten bin ich halt genau wie ihr, aber das unterscheidet das so ein bisschen und das macht das dann auch sichtbar, ne? Es war so mein zeichnerisches Mittel, eine unsichtbare Behinderung für den Leser in dem Moment sichtbar zu machen.
Sie beschreiben eine Kindheit, in der Sie total glücklich ganze Tage in Ihrem Zimmer verbracht haben, mit Kuscheltieren, mit Dinosaurierfiguren, mit Büchern über Wissenschaft. Also eigentlich alles ganz unspektakulär, aber schön.
Ja, genau. Also ich war halt immer so ein Couch-Potato-Kind im Sinne, ich war halt lieber drin und habe mich mit mir selbst beschäftigt, weil ich hatte keine Freunde als Kind. Das war halt einfach so, ich hatte keinen Kontakt mit anderen Kindern groß und habe dafür dann in dem Moment, ab dem ich lesen konnte, sehr viel gelesen, Filme geguckt, Videospiele gespielt, so meine kleine Fantasiewelt gebaut mit meinen Kuscheltieren. Und das war trotzdem schön. Irgendwann kam zwar so der Punkt in meinem Leben als Kind, wo ich auch gerne Kontakt gehabt hätte zu anderen Kindern. Es hat immer nicht funktioniert, aber ich hatte trotz alledem immer meine Möglichkeiten, auch mich mit mir selbst zu beschäftigen.
War Schule dann ein schwieriger Ort?
Ja, total. Also ich habe total gerne gelernt. Das fand ich wunderschön. Ich wollte Wissen aufnehmen, ich wollte dieses Wissen anwenden. Aber die Schule selbst war ganz, ganz schrecklich. Und ich bin wirklich froh, dass ich kein Kind mehr bin. Es war zum einen durch die MitschülerInnen, die natürlich sehr schnell gemerkt haben, oh, das Kind ist anders. Und dann wird man einfach gemobbt. Also das ist leider so. Und die Lehrer haben da auch nichts gemacht. Meine Mutter war da auch ziemlich hilflos. Sie hat dann einfach so gesagt, ja, lass dich nicht ärgern oder ignorier sie. Spoiler, das funktioniert beides nicht. irgendwann hat sie dann gesagt, ja, dann hau den einfach auf die Nase. Das ist aber auch nicht mein Ding. Also das würde ich halt auch nie machen, weil ich finde Gewaltanwendungen dann halt auch nicht toll. Abgesehen davon, ich war auch nie besonders stark und groß. Im Zweifel hätte ich sowieso verloren. Ja, genau. Und der andere Punkt ist natürlich, die Schule an sich ist halt einfach ein Ort, der unglaublich belastend ist durch die Reize, weil das waren große Klassen. Also ich bin auch in Berlin-Neukölln zur Schule gegangen. Wir hatten einfach locker mal 30 Kinder in der Klasse oder mehr. Und alle sehr, sehr laut. Und so sind halt Kinder nun mal. Und ich bin da immer fast ausgerastet. Und dann kamen die großen Pausen und die waren noch schlimmer. Weil dann einfach alle durcheinander gelaufen sind auf dem Schulhof. Die Reize überhaupt nicht mehr einschätzbar waren für mich. Und ich habe dann immer versucht, mich irgendwie zu verstecken in eine ruhige Ecke oder so. Das wurde natürlich auch gesehen von den anderen Kindern und dann ist man halt noch mehr ausgegrenzt worden. Also es war keine schöne Zeit. Nein.
Ich war mal neugierig und habe geguckt, weil ich einfach mal wissen wollte, was eigentlich der Anteil von Menschen mit einer Autismusdiagnose ist und habe die Zahl gefunden, dass es in Berlin 1400 Kinder gibt, die also in die Schule gehen und eine Autismusdiagnose haben, bei insgesamt ungefähr 400.000 Schülern. Das sind jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 0,3%. Das ist jetzt nicht überwältigend viel, ist aber jetzt auch nicht nichts. Und trotzdem ist es einfach für Schulen immer noch kompliziert irgendwie, weil es schwierig ist, den Schulalltag mit einzuordnen. Obwohl das ja jetzt wirklich gar keine seltene Entwicklungsstörung ist.
Ja, also ich denke mal, die Dunkelziffer wird auch noch viel, viel höher sein. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es in Berlin zurzeit zwei Schulen, die sich auf Kinder mit Autismus auch eingestellt haben. Der Rest nicht.
Das also stellt sich halt irgendwie durch.
Man muss dann versuchen, irgendwie zu überleben. Dabei wäre ja auch, also ich bin ja sowieso für mehr Inklusion an den Schulen, ne? Egal um welche Behinderung es geht. Aber gerade bei Autismus, da kann man schon auch mit kleinen Dingen einfach viel, viel auswirken, viel tun. Und das würde halt auch andere Behinderungen gleich mit abholen. Ja. Man muss sich aber darauf einlassen. Deswegen bin ich immer sehr, sehr froh, wenn mir LehrerInnen und PädagogInnen schreiben und so, hey, die haben die Schattenspringer gelesen und setzen das jetzt bei sich in der Schule um. Um den Kindern zu helfen und um sie besser zu verstehen, wo denn da die Schwierigkeiten sind. Da bin ich so glücklich, weil ich dann denke, ja bitte. Ich meine, als ich zur Schule gegangen bin, das ist jetzt halt über 30 Jahre her und es hat sich gefühlt trotzdem so wenig getan und das macht mich sehr, sehr traurig. Und den Kindern von heute soll es doch einfach besser gehen. Wir haben doch mehr Wissen und ja, wir müssen es nur umsetzen.
Schreiben Sie deswegen auch bewusst auch Bücher für Kinder oder zeichnen Sie Bücher für Kinder? Also Lisa und Leo, das richtet sich dann ja wirklich eher an Kinder, die verstehen wollen, wie das mit dem Autismus so ist.
Ja, ganz genau. Sie hatte, nachdem ich die Schattenspringer gezeichnet habe und Autistic Kiwi Girl, immer wieder Anfragen bekommen von Eltern, die gesagt haben, hey, könntest du auch mal einen Comic zeichnen für kleinere Kinder? Mit anderen Worten, mit ein bisschen mehr Bildern. Ich so, das mache ich auf jeden Fall. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis das mit Panini dann geklappt hat, aber dann hat es geklappt und dafür bin ich auch super, super dankbar, dass jetzt sogar ein zweiter Band rausgekommen ist.
Und Panini ist ihr Verlag.
Genau, Panini Comics. Und ich habe danach so viel Feedback bekommen von Eltern und aber auch von größeren Kindern. Es haben nicht nur kleinere Kinder gelesen, auch größere Kinder. Und dass sie den Comic auch immer wieder in die Hand nehmen, immer wieder lesen, auch mit in die Schulen nehmen oder mit in den Kindergarten und sagen, hey, das bin ich und ich sehe mich hier drin. Also diese Identifikation mit einer Figur, die ähnliche Erfahrungen macht wie sie, das ist gerade im Kinderalter so wichtig und es gibt immer noch so wenig Medien. Also es gibt inzwischen immer mehr, die das machen zum Glück. Aber wir brauchen einfach mehr Medien, wo Kinder sich identifiziert fühlen und gesehen fühlen.
Sie haben studiert. Ist es dann einfacher geworden mit dem Autismus, weil Sie dann mehr Kontrolle über Ihre Lebensumstände hatten?
Jein. Also als ich studiert habe, hatte ich meine Autismusdiagnose noch nicht. Ich wusste nur so, okay, ich bin so ein bisschen anders als andere. Das Studium gibt einem mehr Freiheiten als die Schule natürlich. Ich habe Jura studiert, da waren auch nicht bei allen Kursen war Anwesenheitspflicht. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mal einen Tag hatte, wo es nicht ging, konnte ich zu Hause den Stoff bearbeiten und nachholen. Das war möglich und das war definitiv eine Entlastung. Und die anderen Kommilitonen sind zum Glück keine Kinder mehr gewesen. Die haben mich zum Glück nicht so gemobbt. Ich habe nicht wirklich Anschluss gefunden. Es gab mal hier und da ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe. Aber das war wirklich immer nur so kurzzeitig. Aber es war auf jeden Fall ertragbarer, definitiv. Andererseits war aber auch der Arbeitsumfang vom Studium sehr, sehr viel größer als noch in der Schule. Plus noch Nebenjobs, weil man musste ja noch irgendwie das Geld ranschaffen fürs Studium. Also es war auf eine andere Art sehr belastend, aber es war auf jeden Fall psychisch, was das Mobbing anging, nicht mehr so schwierig.
Sie haben Jura studiert. Ich habe mich, nachdem ich Ihre Schattenspringer-Comics gelesen habe, gefragt, warum eigentlich Jura, warum nicht was Naturwissenschaftliches? Weil eigentlich hatte ich so den Eindruck, dass diese ganzen naturwissenschaftlichen Sachen, also von Tieren, Pilzen, dem Weltall und so, dass das ist, wo ihr Herz schlägt.
Ja, ich hatte es auch überlegt. Also ich hatte überlegt, Biologie zu studieren. Ich hatte überlegt, was Künstlerisches zu machen. Ich hatte über Soziologie nachgedacht. Bei Biologie hat es mich so ein bisschen abgeschreckt, weil das eine Freundin von mir damals studiert hatte und sie überhaupt nicht glücklich mit dem Studium war. Aber ich hatte kurz überlegt, ich hatte auch kurz wegen Physik überlegt, aber dann hatte ich mir das auch nicht wirklich zugetraut. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, ich würde dann gerne was im sozialen Bereich machen. Und dann habe ich gedacht, also wenn du Anwältin wirst und Anwältin für Jugendstrafrecht war dann am Ende so mein Ziel, ich hatte mich dann auch auf Jugendstrafrecht spezialisiert, dann kann ich Menschen helfen. Und ich wollte gerne die Gesellschaft zu einem besseren Ort machen und Leute unterstützen.
Aber als Anwältin für Jugendstrafrecht arbeiten Sie dann doch nicht, sondern irgendwann sind die Comics dann ins Leben getreten und wichtiger geworden.
Ja, ganz genau. Also gezeichnet habe ich schon immer, also seit ich einen Stift halten konnte, habe ich immer gezeichnet und ja, es ist bis heute so mein Happy Place zeichnen. Aber im Studium habe ich schon gemerkt, das werde ich nicht schaffen. Ich werde nicht diesen Workload hinbekommen, weil als Anwalt arbeiten ist extrem viel Arbeit. Das war mir auch vorher klar, aber ich glaube, mir war dieser Umfang nicht klar. Und vor allem habe ich auch während des Studiums viel mehr meine Grenzen gespürt. Weil ich dachte, vielleicht doch nicht, vielleicht mache ich doch dann Kunst. Und habe ich im Studium dann schon angefangen, mich so ein bisschen weiter auf Zeichnen zu professionalisieren. Ja, genau.
Ihre Diagnose, dass Sie Autistin sind, hätten Sie sich gewünscht, so im Nachhinein, dass das früher diagnostiziert worden wäre? Hätte das was geändert?
Also ich habe sie nach meinem Studium bekommen, kurz nach meinem Studium 2009. Ja, auch wieder jein. Es ist tatsächlich schwer zu sagen. Also ich hätte schon viel früher gerne gewusst, was denn eigentlich mit mir los ist. Weil das Label, was ich hatte, war immer, du bist kaputt, du bist anders, du hältst nicht so viel aus, du bist zu sensibel. Und das sind alles keine schönen Dinge, weil da kann man nichts gegen tun. Und vor allem, es ist deine Schuld, weil du bist ja falsch. Hätte ich die Diagnose gehabt, hätte ich gewusst, oh, ich bin nicht falsch, ich bin einfach so. Und die Gesellschaft funktioniert nun mal ganz anders. Und ich habe Schwierigkeiten, mich da reinzufinden, weil die Gesellschaft nicht für Menschen wie uns gemacht worden ist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, mir selbst zu helfen. Durch Self-Care, durch spezielle Strukturierung meines Tages. Also ich hätte mehr Tools bekommen, mir selbst zu helfen. Das wäre super schön gewesen. Und ich hätte mich auch besser erklären können, was denn mit mir anders ist. Weil das war nämlich auch so ein Ding, weil ich konnte gar nicht erklären, was ist denn jetzt mit mir anders? Warum bin ich denn jetzt nach dem Treffen mit Freunden komplett müde und muss jetzt erstmal mich hinlegen und schlafen? Oder warum ist das für alle hier total schön auf der Party und mir ist das einfach nur viel zu laut und ich will nach Hause und ein Buch lesen. Andererseits hätte ich jetzt zum Beispiel als Kind schon die Diagnose bekommen, weiß ich halt nicht, weil es wäre jetzt in den 80ern, 90ern gewesen, wie die Gesellschaft so drauf reagiert hätte, weil da sind wir wieder bei Rain Man. Da wären wahrscheinlich ganz, ganz viele Vorurteile gekommen und vielleicht wäre ich dann gar nicht aufs Gymnasium gekommen, ich weiß es nicht.
Wenn man jetzt auf Social Media guckt unter dem Stichwort Autismus, dann zeichnet sich da so ein bisschen anderes Bild ab, also dass ich das Gefühl habe, das ist gerade im Moment auch so ein bisschen so eine Mode-Selbstdiagnose. Also ich bin oft erschöpft, ich brauche Zeit für mich, ich muss mich gut um mich kümmern. Ups, könnte es sein, dass ich Autistin bin? Wie wirkt das auf Sie als jemand, die einen medizinisch diagnostizierten Autismus hat? Ist das eine Unterstützung, dass mehr Menschen das nachvollziehen können? Ist das schwierig, weil es verwässert, wo wirklich Unterstützung nötig ist und wo es einfach vielleicht um Lebensstilfragen geht, die man auch so alleine in den Griff bekommen könnte?
Oh ja, das ist ein großes Thema. Also zum einen bin ich wirklich unglaublich froh, dass Autismus und Neurodivergenz allgemein in den Social-Media-Bereichen so viel thematisiert wird, weil das ist gut, weil da bekommen Leute erstmal einen Zugang zu dem Thema, so, aha, Autismus, und dann wird das vielleicht auch noch in einem schönen Video aufbereitet, und das finde ich erstmal so, oh cool, es kommt mehr in den Köpfen der Leute an und es wird einfach mehr gezeigt. Es hat einfach eine größere Reichweite. Wie das zum Teil gemacht wird, ist aber tatsächlich eine andere Angelegenheit. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit, oh, ich bin öfters müde oder ich will jetzt nicht auf die Party, bin ich vielleicht Autistin, das ist natürlich nicht gut, das ist Gift. Natürlich fängt bei den meisten, so war das bei mir auch der Fall, wenn wir nicht gerade schon im Kindheitsalter die Diagnose bekommen haben, erstmal mit einem Selbstverdacht eventuell die Reise an zum Weg zur Autismusdiagnose. So, aha, irgendwie bin ich anders. Das haben wir ja alle gespürt, wir sind anders. Was ist denn genau das? Dafür gibt es ein Wort. Ich informiere mich mal mehr über das Thema. Wenn dann aber gesagt wird, oh, ich habe das und das und das, ja cool, ich bin Autistin, dann bringt das erstmal nicht so viel. Also da geht das dann schon so ein bisschen in Richtung Missinformation, weil die Autismusdiagnose ist ja eine Symptomdiagnose und das muss halt auch von professionellen Menschen gemacht werden. Problem, ganz großes Problem, und das sehe ich auch hier, es gibt viel zu wenig Expertinnen, die das tun können. Und es gibt viel zu wenig Anlaufstellen, es gibt viel zu wenig Termine. Ich kenne von Leuten, die warten 2 Jahre auf einen Termin. Oder die Wartelisten sind komplett geschlossen. Oder man kommt zu einem Experten, der gar kein Experte ist. Und das Problem haben gerade sehr viele Frauen, die dann gar nicht diagnostiziert werden. Weil die Diagnosekriterien noch aus den 50ern stammen, die vor allem auf männliche Kinder ausgerichtet worden sind. Das heißt, Erwachsene fallen ganz oft durch, weil sie sehr viel maskieren und dann gesagt wird, ach nee, sie wirken gar nicht autistisch, ne? Und Frauen sowieso. Da muss sich noch sehr, sehr viel ändern. Also es kann nicht sein, dass wir hier so lange auf einen Termin warten. Das betrifft jetzt nicht nur Autismus, auch ADS, ADHS ist davon betroffen, und das ist halt also auch immer
Aufmerksamkeitsstörungen.
Ja, genau. Und dass es immer noch Falschdiagnosen gibt. Und dann kann ich auch wirklich verstehen, dass Leute sagen, ich gebe mir eine Selbstdiagnose. Ich würde bloß nie den Begriff Selbstdiagnose verwenden, weil man kann sich selbst nicht diagnostizieren. Da braucht man einen Experten dafür, aber man kann einen Selbstverdacht äußern und sagen, hey, da könnte etwas sein. Und auch wenn ich jetzt noch keinen Termin bekomme, ich kann ja schon mal die Tools nutzen, die andere Autistinnen für sich nehmen, um mein Leben zu erleichtern. Und das ist eine riesengroße Lebensqualität, die man sich da zurückholen kann. Und das finde ich gut, das finde ich schön.
Würden Sie sich selber als Aktivistin bezeichnen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe mal früher gesagt, ich bin auch keine Aktivistin, ich mache doch nur Comics. Heute würde ich sagen, es ist schwer. Ich denke mal, ich könnte noch viel mehr tun. Wenn ich andere Autistinnen sehe, die wirklich Vorträge halten, die noch präsenter sind, die zum Fernsehen gehen, die einfach noch mehr tun, dann sehe ich mich nicht als Aktivistin, weil ich zeichne ja nur Comics. Andererseits sehe ich ja auch, dass die Comics sehr vielen Menschen helfen. Und dann denke ich mir, wenn da etwas bewirkt werden kann, ist es vielleicht doch ein bisschen Aktivismus. Ist es tatsächlich für mich schwer zu beantworten.
Mhm. Naja, ich meine, die Definition von Aktivismus sagt ja jetzt nicht, dass man dafür dann über die Grenzen gehen soll, über die Grenzen dessen, was man überhaupt leisten kann.
Ja, das stimmt.
Wir machen jetzt mal ganz aktivistisch Musik und gehen weiter mit unserem großen Queen Festival und jetzt in den 80er Jahren. Warum haben Sie das Stück Hammer to Fall ausgewählt?
Ich mag den Song einfach, der ist so rockig. Das ist so ein ganz typischer Brian May Song. Und wenn ich den Song höre, dann kann ich durch die Wohnung tanzen.
Das Gespräch bei Radio 3, zu Gast ist heute die Comiczeichnerin Daniela Schreiter. Wir haben gerade diesen Titel gehört, Queen, von ihrer sehr rockigen Seite. Ich finde das ganz interessant, dass Sie sagen, Musik hilft beim Runterkommen, wenn die Reize von außen zu viel sind. Und das geht mit kreischenden Gitarren. Dafür brauchst du also nicht besonders sanfte, säuselnde Musik.
Nee, im Gegenteil tatsächlich. Also Queen ist sowieso nochmal so eine ganz besondere Musik für mich, weil die mich einfach schon so lange begleitet und mich sowieso immer beruhigt. Aber tatsächlich ist es gerade laute Musik und ich kenne auch viele, die irgendwie Heavy Metal oder Death Metal hören, um runterzukommen, weil das einen einfach total einlullt. Ne? Es ist dann so, das nimmt einen komplett ein und das ist sowieso das Wichtigste bei Musik, man kann sie selbst kontrollieren. Das ist ein Reiz, den man kontrollieren kann im Gegensatz zu den äußeren Reizen. Das ist dann tatsächlich egal, ob sie jetzt laut oder leise ist. In dem Moment muss es halt einem einfach gut tun, weil man weiß, man kann sie kontrollieren, man kann sie in jedem Moment leiser stellen, lauter stellen, man kann sie ganz ausschalten. Und das gibt einfach auch so ein Gefühl von Sicherheit.
Das heißt eine Kuscheldecke aus E-Gitarren.
Ja, genau.
Ich würde jetzt gerne noch auf einen Punkt kommen, der taucht in Ihren Büchern immer mal wieder auf, wo Sie beschreiben, dass Sie als Kind von kindlichen Rollenspielen so irritiert waren. Also wenn der Vater, Mutter, Kind gespielt wurde und so, was muss ich sagen, was soll ich sagen, wer bin ich jetzt gerade? Und gleichzeitig haben Sie jetzt ein Hobby, bei dem Sie Rollenspiele machen, nämlich Sie spielen sogenannte Pen-and-Paper-Spiele, also Fantasy-Spiele, in denen eine Fantasy-Geschichte gemeinsam von Spielenden um einen Tisch herum erzählt wird. Und das sind doch auch Rollenspiele. Und ich habe mich gefragt, wie geht das zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei diesen Kinderspielen, wo man Vater, Mutter, Kind gespielt hat, gab es keine Regeln. Man sollte einfach mitmachen und ich hatte keine Ahnung, was von mir erwartet wird. Ich wusste nicht, welche Rolle ich da jetzt einnehmen soll, wie ich reagieren soll, wie ich auf die anderen Kinder reagieren soll. Und ich war komplett überfordert mit der Situation, weil es einfach keine Regeln hatte und weil mir das auch niemand so richtig erklärt hatte. Und dadurch war ich einfach immer nur total still in der Ecke und konnte das sowas auch nicht mitspielen. Pen und Paper hingegen ist etwas ganz anderes, weil da Menschen zusammenkommen, die sich eine Welt ausgesucht haben, zum Beispiel Dungeons and Dragons, also eine Fantasy-Welt, mit Regeln und mit Charakteren, die man zusammen erstellt und dann gemeinsam eine Geschichte spielt. Das heißt, man hat einen festen Rahmen, eine Lore, die dahinter steht, die alle kennen. Und Regeln, wie gespielt wird. Dazu gibt es eine Spielleitung. Das gibt es bei diesen Kinderspielen in der Regel ja nicht, sondern die Spielleitung gibt dann Situationen vor, auf die man reagiert und wo man dann miteinander dann agiert. Und das hat einfach einen festen Rahmen mit festen Regeln und so einen Konsens, was man spielen möchte. Und dadurch ist das einfach total passend für mich, weil alles mit Regeln ist immer super. Aber gleichzeitig bin ich auch wirklich ein sehr fantasiereicher Mensch, weil ich habe ja als Kind auch sehr viel mit meinen Kuscheltieren, mit meinen Figuren gespielt und mir da Geschichten ausgedacht. Und hier kann ich das ausleben mit anderen Menschen zusammen. Wie toll ist das denn? Also das ist wirklich super.
Spielen Sie lieber selber oder leiten Sie die Spiele lieber?
Oh, ich mag beides super gern. Spielen hat immer den Vorteil, dass ich nicht so viel vorbereiten muss und das kostet nicht so viel Energie. Leiten kann ich immer nur, wenn ich wirklich viel Energie dafür habe und das klappt leider nicht immer. Aber ich mag beides wirklich sehr, sehr gern.
Und denkt man sich dann eine Geschichte aus und überlegt dann, wie man die Spieler dazu bringt, dass sie genau in diese Ecke der verlassenen Burgruine gucken, um dort den Hinweis zu finden, der sie dann ins nächste Level bringt?
Also ich mache beides. Ich denke mir zum einen Geschichten aus. Ich nehme aber vorgefertigte Abenteuer und ändere die dann so für meine Gruppe ab, dass sie gut passt. Aber im Prinzip ist es sowieso immer wichtig, man muss spontan sein, weil die Gruppe macht nie genau das, was man sich vorstellt. Und genau das ist auch der Reiz daran, weil die Gruppe zusammen die Geschichte formt. Und im Grunde genommen ist es wie so eine Knetmasse. Ich gebe so ein bisschen Knetmasse auf den Tisch und wir gucken mal, was am Ende rauskommt. Und wenn ich merke, oh, jetzt fällt diese Knetmasse bald zusammen, drücke ich nochmal ein bisschen so, damit das standhafter wird. Zum Beispiel ne, diese eine Ecke jetzt im Schloss, wo dann dieses Rätsel ist. Und die wollen da einfach nicht hin. Ich will sie jetzt aber auch nicht zu sehr railroaden. Also bedeutet jetzt nicht zu sehr in eine Richtung schubsen, dass sie das Gefühl haben, sie haben keine Autonomie mehr. Dann passiert halt irgendwas anderes und dann kommt das Rätsel halt auf andere Art und Weise auf sie zu oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dann kommt es halt im nächsten Abenteuer. Das kann man auch immer noch mal recyceln.
Das heißt, diese Geschichten, es ist eine ganz reale Möglichkeit, dass das völlig entgleist und dass das ganz woanders landet, als wo man am Anfang gedacht hat, dass man hin möchte.
Oh ja, das passiert sehr oft. Und es macht aber total viel Spaß. Und das Lustige ist auch, dass irgendwie dieses Hobby besonders viele neurodivergente Menschen anlockt. Also ich habe schon so viele andere Autistinnen oder andere neurodivergente Menschen getroffen. Das ist so ein Pool. Da kommen Leute hin, fühlen sich zu Hause, werden angenommen und das ist einfach super, super schön.
Neurodivergent, das müssen wir wahrscheinlich auch nochmal kurz erklären. Das ist ja so ein ganz interessanter Oberbegriff für alle Störungen, die ja neurologische Ursachen haben.
Ja, genau. So kann man das im Prinzip beschreiben. Genau. Und das Gegenteil dazu ist neurotypisch. Also die Gesellschaft ist auch für neurotypische Menschen gestaltet, ne, für die die in Anführungsstrichen neurologisch normal laufen. Ich mag den Begriff jetzt nicht so, aber im Prinzip ist das so, ja.
Und haben Sie eine Idee dazu, warum eigentlich so diese Bereiche, wo Menschen sich zusammentreffen, um als Fans ganz intensiv in einzelne Geschichten, in einzelne erzählte Welten einzutauchen, also ganz egal, ob das jetzt Fantasy, Science Fiction oder sonst was ist, warum genau diese Orte und diese Zusammenhänge offenkundig so Anziehungspunkte sind, in denen sich Menschen gut wohlfühlen können?
Ich glaube, weil wir einfach sehr zu Spezialinteressen neigen, also zu Themen, die wir uns sehr stark einarbeiten und an denen wir unglaublich viel Freude haben. Und Pen und Paper oder auch andere Nerd-Themen wie Videospiele, Brettspiele etc., das ist so ein Hobby, was sehr intens sein kann mit sehr viel Lore oder mit sehr vielen Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und dann trifft man andere Leute, die haben auch dieses Interesse. Und dann kann man zusammen abnörden. Man kann einfach zusammen über sein Lieblingsthema ganz viel reden. Man kann das Hobby zusammen spielen, man kann das ausüben. Und das bringt einfach ganz viel Sicherheit. Also man hat auf einmal ein Zusammenhaltsgefühl, was man vorher nicht hatte. Also jetzt, wenn ich nochmal zurück in meine Kindheit gehe. Mein Gott, hätte ich gerne Kinder gehabt, mit denen ich über Videospiele hätte reden können oder über Monkey Island und über Comics. Und das ging vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber nie so super, super, super intensiv. Nie so, wie ich das damals gelebt habe, sehr intensiv. Und heute geht das mit Pen und Paper und anderen Hobbys, weil man da andere Leute findet, die auch genauso in dem Thema drin sind. Und dann kann man sich austauschen, das macht immer super viel Spaß.
Ist die Comic-Szene auch so eine eng zusammenhaltende, nerdige Szene oder hat sich das inzwischen mit der wachsenden Popularität von Comics auch geändert?
Nö, ich würde immer noch sagen, das ist auch eine nerdige Szene. Kommt immer so ein bisschen darauf an, so welche Art von Comics man mag. Aber ja, würde ich definitiv auch so sagen.
Das ist aber auch jetzt auch die Welt, in der Sie sich hauptsächlich bewegen. Das ist das, wo Sie drin arbeiten, was Ihr Lebensunterhalt ist.
Genau. Klar, ich zeichne Comics und ich bin Comiczeichnerin. Ich bin aber, glaube ich, jetzt nicht so krass in der Comic-Nerd-Szene drin wie andere Kolleginnen, was auch daran liegt, dass ich immer so ein bisschen so eine Solo-Künstlerin bin und nicht so auf Messen gehe, weil Messen für mich auch sehr schwierig sind wegen Reizen und Reisen etc. Bin ich da nicht so präsent und ich merke, das macht auch ein bisschen was, dass man nicht so viel Kontakt mit anderen Kolleginnen hat und nicht so ganz krass in der Comic-Szene drin ist, finde ich.
Trotzdem, Sie haben ja doch auch eine beeindruckende Menge an Büchern veröffentlicht. Ist das die Hauptarbeit, die Sie als Comiczeichnerin machen oder passieren da noch ganz viele andere Sachen nebenbei, die man gar nicht so richtig mitbekommt, wenn man einfach nur auf Ihre Publikationsliste guckt?
Ja, also vom Comiczeichen allein könnte ich nicht leben. Das geht tatsächlich auch vielen anderen Kolleginnen so. Also man hat viele Säulen, viele Standbeine, mit denen man sich so den Lebensunterhalt finanziert. Und der Comicverkauf, das Comiczeichen ist halt ein Standbein davon. Ansonsten mache ich halt Auftragsarbeiten, privat oder für Unternehmen und das ist einmal ein Einkommen. Dann habe ich Supporter-Seiten, wo mich Leute unterstützen können, wo sie ein bisschen exklusiven Inhalt bekommen oder einfach sagen so, hey, ich habe jetzt schon alle deine Comics gekauft, Auftragsarbeit brauche ich nicht, ich will dich trotzdem weiter unterstützen und mir dann darüber Geld spenden, so wie über Ko-fi oder so. Genau, dann habe ich einen Shirt-Shop, wo dann Merch quasi verkauft wird mit meinen Motiven oder über den Quimby-Shop. Genau, das sind einfach so viele kleine Dinge, die dann zusammenkommen.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, dass auf Ihrer Homepage bei Kontakt steht, unbezahlte Arbeit kann ich leider nicht annehmen.
Ja, ich habe das früher manchmal gemacht, aber es geht tatsächlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe irgendwann sehr, sehr viele Anfragen diesbezüglich bekommen und das geht einfach leider nicht mehr. Ich versuche immer für wohltätige Organisationen und Vereine immer so ein Kontingent zu haben, wo ich quasi einen niedrigeren Preis als für andere nehme, um das ein bisschen zu supporten und zu unterstützen. Aber ganz kostenfrei, das kriege ich mit meiner Energie und mit meiner Arbeitskraft auch einfach schlichtweg nicht mehr hin. Ich kann halt aufgrund meines Autismus auch jetzt nicht immer Vollzeit arbeiten. Ich habe viele Auszeiten, wo ich einfach nicht arbeiten kann. Dann kommt mal eine Krankheit dazwischen. Das ist bei Selbstständigkeit auch immer ätzend. Und es ist halt so schon ein großer, großer Struggle, als Illustratorin, Comiczeichnerin so einigermaßen über die Runden zu kommen.
Aber andererseits ist ja auch die Sache, warum sollte man unbezahlt arbeiten? Also Comiczeichnen ist Arbeit, also der Schreiner würde einem auch nicht unbezahlt einen Tisch bauen.
Ja, kommt noch dazu. Da hatte ich definitiv einige Anfragen, die sagen so, hey, das macht dir doch Spaß, das ist doch dein Hobby, mach das doch mal. Das ist doch keine Arbeit. Und er so, nee, das ist wirklich Arbeit.
Ihre Bilder sind ja alle ganz, also wirklich super positiv, mit guter Energie aufgeladen. Also selbst wenn es natürlich auch mal um harte Themen geht, aber es sind also auch bewusst sehr, ja, niedlich klingt so abwehrend, mir fällt aber tatsächlich gar kein richtig besseres Wort ein. Ist das eine bewusste Strategie?
Ja, tatsächlich. Also ich mache auch manchmal düsterere Bilder, aber eher selten. Oder wenn, dann sind es tatsächlich Bilder, die ich nicht veröffentliche. Also manchmal muss auch mal eine düstere Seite raus. Aber ansonsten, ich mag gerne diese knuffigen, cuten Kawaii-Bilder zu zeichnen, weil sie mir auch selbst gute Laune machen. Also in dem Moment, wo ich das zeichne, gibt es mir positive Energie. Und wenn ich das dann poste und andere sagen, oh toll, das hat mir jetzt irgendwie voll den Tag versüßt und vielen, vielen lieben Dank, dann gibt mir das auch wieder Energie und dann denke ich so, oh schön. Also das ist immer so ein bisschen nach dem Thema, was würde ich denn jetzt gerade gerne im Feed sehen? Was würde mich jetzt gerade aufmuntern? Und so ein bisschen nach diesem Prinzip zeichne ich dann auch die Bilder.
Ist dann, wenn man so sehr eben cute, japanisches Wort dafür, kawaii, das ist so ein ganzer Stil, ist das dann die Gefahr, dass man dann leicht in der Kinderecke landet?
Ja, sicher. Ist für mich aber nicht schlimm, weil ich tatsächlich auch sehr viel für Kinder mache. Für mich wäre das jetzt gar keine Beleidigung. So, ah, du machst ja sehr viel im kindlichen Stil. Und ich so, ja, finde ich voll gut. Also das ärgert mich überhaupt nicht. Wenn ich mal wieder Lust habe, etwas düsterere Sachen zu machen oder in Anführungsstrichen so erwachsenere Sachen, dann mache ich das auch. Und dann werde ich das definitiv zeichnen. Momentan fühle ich mich aber sehr wohl mit dem Stil. Keine Ahnung, wo mein Stil in 10 Jahren wird. Da kann es wieder ganz anders sein.
Woran arbeiten Sie gerade?
Ich arbeite jetzt gerade am 2. Teil von Fabulöse Fakten. Das ist ein Wissenschaftscomic, der dann auch wieder beim Panini Verlag erscheinen wird. Ich bin leider noch nicht sonderlich weit, weil ich dieses Jahr auch wieder gesundheitlich so ein paar Probleme hatte. Aber ich hoffe, das wird dann alles dieses Jahr fertig, dass es dann nächstes Jahr veröffentlicht werden kann.
Wir haben unser Gespräch angefangen mit Autistic Hero Girl und ihren Superkräften. Und zum Schluss des Gesprächs noch die Frage an Sie, also nicht an die Comicfigur. Welche Superkraft hätten Sie denn gerne?
Das ist witzig, weil ich wollte gerade letztens einen Comic dazu zeichnen. Ich habe mir schon eine Comic-Idee dazu überlegt. Weil ich hatte nämlich letztens einen Traum zu dem Thema. Ich kann hier mal kurz erzählen.
Unbedingt.
Und zwar, ich habe geträumt, dass mehrere Menschen so auf der Welt so Superheldenkräfte bekommen. Und also alle meine Freunde hatten diese typischen Superheldenkräfte, wie ganz stark und fliegen können. Und ich habe die Superheldenkraft gehabt, dass ich so viel Energie habe, dass ich meine ganze To-Do-Liste schaffe und dann noch genug Zeit habe am Abend, um mein Hobby auszuleben. Und alle haben mich beneidet. Und ich glaube, das wäre die beste Superkraft.
Da würde ich sofort die Hand heben, wenn es darum geht, diese Superkraft auszuteilen. Also wenn Sie da irgendwie an die Quelle kommen, dann bin ich dabei. Neue Bilder über Autismus schaffen, witzige Bilder auch und Comics voller Wärme und manchmal ein bisschen Augenrollen. Das alles macht Daniela Schreiter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier im Gespräch waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war super schön.
Wir hören gleich noch eine Musik. Letztes Stück von Queen aus den 90er Jahren, gerade noch knapp aus den 90er Jahren, weil Freddie Mercury, der Leadsänger, 1991 gestorben ist. The Show Must Go On. Was verbinden Sie mit dem Stück?
Ganz viel. Das ist ein Song, der mich sehr berührt auf mehreren Ebenen. Also natürlich zum einen als Queen-Fan, weil es ein ganz besonderer Song ist. Zum anderen aber auch, ich finde, das beschreibt sehr gut, wenn man als Autistin draußen in der Welt sein muss und eigentlich kann man nicht mehr, man muss aber trotzdem weiter. Man muss trotzdem den Tag irgendwie überstehen. Und ich hatte einmal eine Situation bei einer Messe, das war in Stuttgart auf der Comic-Con. Ich war komplett überreizt. Ich musste aber noch signieren und ich stand draußen vor der Halle und hatte einen Meltdown und ich habe nur geweint. Ich habe die ganze Zeit geweint und die ganzen Leute, die in die Halle wollten, haben mich gesehen und dann so, was ist denn mit der Frau los? Warum weint die hier die ganze Zeit? Und ich war komplett fertig und dann habe ich mir so innerlich gesagt, okay, the show must go on. Ich bin in die Halle und habe dann, weiß nicht wie viele Stunden, signiert und habe gelächelt. Und das sind manchmal so Situationen, wo ich denke, dass sowas könnte ich nicht dauerhaft machen, aber in solchen Momenten power ich dann durch und gönne mir danach dann ganz, ganz viel Selfcare.
Ich kann Ihnen nicht nur zu Selfcare, sondern einfach zum persönlichen Vergnügen nur empfehlen, die Comics von Daniela Schreiter zu lesen. Nicht nur, aber gerade auch, wenn es darum geht, die Welt von autistischen Menschen zu verstehen. Links zu Schattenspringer und Co., die finden Sie bei uns auf der Website radio3.de. Und da finden Sie auch dieses Gespräch, wenn Sie das gerne weitergeben möchten. Oder Sie können uns dann natürlich auch abonnieren, dann verpassen Sie auch kein Gespräch mehr. Ich bin Kirsten Dietrich, ich sage danke fürs Zuhören. Und das ist natürlich noch nicht das Ende dieses Gesprächs, denn the show must go on. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I
guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero.